Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Marketing Mindset and More. Stefan Helker trifft auf Robert Steffen, den Wortarchitekten in Dubai, und spricht über Werte einer Person, einer Brand und einer Stadt, warum Dubai Werte hat und warum genau deswegen diese Stadt in den nächsten Jahren so krass wachsen wird und was du dafür für deine Praxis übernehmen kannst, um mehr Patienten zu gewinnen, um mehr Team-Members zu gewinnen, das erfährst du in dieser unglaublich spannenden Folge Marketing Mindset and More.
So, herzlich willkommen, ihr Lieben. Und wir machen gerade hier einen Spontan-Take. Und zwar ist der liebe Robert Steffen da, guter Freund von mir, Coach, ist hier mit einer Mastermind, die er mitbetreut und gerade vielen Unternehmern hilft, ihre Vision zu entwickeln und einfach ja, besser nach vorne zu denken, aber aus sich heraus, aus dem Why heraus, wer bin ich, wo komme ich her und wo möchte ich hin?
Und die Worte dafür zu entwickeln. Also, und das ist Worte unglaublich dafür wichtig, weil wir haben viel im Kopf, aber wir haben auch vielleicht viel im Herzen. Aber wenn wir es nicht in die Worte fassen können, um unsere Kunden damit zu inspirieren, wenn wir nicht unsere Mitarbeiter damit bewegen können, dann ist es schwierig. Und das ist ganz groß meine Leidenschaft. So haben wir uns auch kennengelernt, Stefan, dass du ein Riesenprojekt hattest vor 4-5 Jahren.
Ja.
Und die Frage hattest, hey, wie kann ich dieses große Projekt auf eine Bühne bringen? Damals auch fettes Sponsoring und so weiter. Und dann haben wir damals eine Kino zusammen entwickelt.
Richtig.
Und jetzt reden wir über Dubai, oder was reden wir?
Genau, wir sind ja hier in Dubai und es war ein Zufall, dass wir uns über Instagram geschrieben haben, ey, du bist in Dubai, ich bin in Dubai,
ja.
Lass uns doch irgendwie versuchen zu treffen. Und das haben wir jetzt die letzten 3 Tage versucht. Wir sind beide relativ busy. Überleg mal, busy im Urlaub, du bist ja wirklich busy. Ich bin momentan nur ein bisschen verplant durch meine Frau, ne? Die hat einfach hier alles schon gebucht. Und da muss man sich dann eben ein bisschen fügen, aber wir haben einen kleinen Slot gefunden. Und ja, wir möchten mit euch heute über ein mega geiles Thema sprechen. Und zwar, wir sind nicht umsonst in Dubai. Wir sind in Dubai, weil hier ist die Stadt mehr oder weniger der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ja.
Und wir möchten heute ein bisschen über das Thema Vision sprechen, über Inspiration. Und was könnt ihr vielleicht hier in Dubai für euch mitnehmen, wenn ihr plant, hier hinzukommen? Und was nehmen wir persönlich konkret hier aus Dubai mit, was wir gerne bei uns in unserem eigenen Business umsetzen möchten?
Sehr, sehr spannend. Was ist denn so dein, wann bist du das erste Mal nach Dubai gekommen? Also Fakt ist, wir wollen mal zusammenfassen, was macht Dubai mit Unternehmertum? Und was können wir davon lernen oder was auch abschreckend? Wie oft warst du jetzt in Dubai?
Ich bin das erste Mal hier.
Ah, okay. Ja, ich bin jetzt schon 5 Mal hier gewesen und das erste Mal vor 10 Jahren. Mein Vater mich damals auf eine Dubai-Reise eingeladen.
Ja, ja, ja.
Deswegen sehe ich auch so über die 10 Jahre einfach immer mal wieder war ich hier und spannend. Was ist der erste Impuls gewesen? Dann lass uns doch deinen frischen Impuls mal reinnehmen. Was ist der erste Impuls für Dubai und das Thema Unternehmertum für dich, als du hier durchläufst?
Also was ich sofort gesehen habe, ist natürlich, man wird natürlich viel vom Online-FAT auch, also wirklich diese Leute, die wirklich über Dubai haten, einmal sehr anpolarisiert und mich zieht das ja an, Polarisation zieht mich sofort an und Extreme ziehen mich irgendwie auch an.
Ja.
Und auf der anderen Seite sieht man die Leute, die extrem gut über Dubai geredet haben und ich habe gesagt,
Dubai polarisiert, absolut.
Genau, du musst es einmal selber sehen. Und du siehst natürlich die ganzen großen Bauwerke, du siehst die Architektur. Und ich wollte sehen, ob das alles nur Schein ist oder ob dahinter, weil ich gehe vielleicht mit ein bisschen anderen Augen hier durch Dubai durch.
Ja.
Ich gucke mir an, wie bauen Unternehmen ihre Präsenz hier auf? Wie ist das Level, auf dem sie hier aufbauen? Wie ist die Konkurrenz? Und zum Beispiel vor allem auch gerade, weil wir jetzt die Zahnklinik eröffnen, das Thema Service. Ja. Das war mir extrem wichtig, weil ich wusste, wenn du hier bestehen möchtest in Dubai, also wir sind jetzt hier im Four Seasons, dann musst du Top-Notch-Service bieten. Und ich wollte gucken, wie wird das hier gemacht?
Geil.
Weil genau das ist ja unser USP. Wir möchten ja Zahnmedizin neu erlebbar machen. Und deswegen wollte ich wissen, wie machen das die Besten? Und was daraus können wir rausnehmen für Herne?
Hast du eine Story für uns?
Ja, Wahnsinn. Also ja, ich habe dir das ja gerade erzählt. Ich war heute früh beim Frühstück. Und normalerweise, du gehst zum Frühstück und wir sind immer ein bisschen late. Also Frühstück ist bis 11:30 und wir sind dann meistens immer erst so um 10:50, 11 Uhr sind wir beim Frühstück. Und dann musst du dir direkt deine 2-3 Teller fertig machen, damit du dann nicht das abgeräumte Buffet hast.
So, im normalen Hotel würdest du durchlaufen, alles vollfüllen und gucken, vielleicht 4-5 Mal sogar laufen, um einfach alles zu sammeln, damit du deinen Tisch voll hast. Du sagst, jetzt habe ich Ruhe, jetzt kann ich essen. Das ist ein normales Hotel.
Was genau.
Was passiert hier?
Ja, hier passiert Folgendes. Die Leute sehen, also das Servicepersonal sieht, was du gerade machst. Sie sehen, ich habe 2-3 Teller, die ich irgendwie jongliere. Es kommt sofort jemand und sagt, Sir, you don't have to carry these plates. Also du musst doch diese Teller jetzt nicht tragen. You are on vacation and not at work. Und er nimmt mir die Teller ab. Er sagt, where do you sit? I bring it to the table. Und ich so, ja, ich kann das schon. No, 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 sir, please, please, it's my pleasure. Und also das hat mich so krass over expectation geflasht. Also das war so überhalb meiner Erwartungen. dass ich gedacht habe, krass, wenn ich dieses Erlebnis bei uns irgendwie in die Klinik reinbringen könnte, dass jemand sagt, es ist mehr als ich erwarte, geil.
Der Punkt ist aus meiner Sicht, es gibt hier zwei Dinge, die mich inspirieren bei der Geschichte. Das erste ist, welche Kultur musst du haben als Unternehmen, in diesem Fall als Hotel, welche Identität musst du haben, dass deine Mitarbeiter diese Sprache nutzen? Also wenn du hingehst und sagst, hey, du bist hier, also in vielen guten Hotels wäre so, hey, das mache ich total gerne. Und du sagst, okay. Oder, hey, I love it to do it. Or, no problem, sir. Aber hier geht er, hey, du bist auf Vacation und deswegen solltest du nicht arbeiten. Und er dockt mit einer ganz anderen Wertekommunikation an, ja, bei Menschen, die bereit sind, hier im Four Seasons einzuchecken. Und das ist schon mal sehr interessant, auch für Unternehmen, für Unternehmer, zu sagen, hey, mit welchen Worten arbeite ich in meinem Unternehmen, damit diese Worte bei meinen Kunden ankommen? Und ich habe ja 2,5 Jahre bei Apple gearbeitet, deswegen fasziniert mich das so sehr, weil wir haben jeden Tag, 15 Minuten bevor wir den Shop geöffnet haben, darüber gesprochen, welche Worte nutzen wir, welche Werte nutzen wir, für welche Werte stehen wir ein, um diesen Tag wieder Geschichten zu kreieren für jeden, der durch diese Tür hineinkommt. Und viele sagen so, ja, Apple ist so geil, weil sie vielleicht ein cooles Produkt haben. Oder Apple ist so cool, weil sie einen Visionär haben wie Steve Jobs. Aus meiner Sicht ist Apple so cool, weil wir tagtäglich dieses Gefühl, welches wir durch sein Smartphone haben, im Apple Store auch wieder bestätigt bekommen. Wir würden alle sagen, wenn der Apple Store ein normaler Store wäre, wenn das Apple-Gefühl ein normales Apple-Gefühl wäre beim Auspacken, würden wir sagen, es ist alles so ein Hype. Und wenn wir über Hype sprechen, sprechen wir über Dubai. Mhm. Weil Dubai heißt auch ein Hype aus meiner Sicht. Es ist, es gibt die Lover, das hast du vorhin schon angesprochen, wo Menschen sagen, ey, das ist total mega. Und dann gibt es die Neider. Und ich kann mir schon vorstellen, also ich kann da gerne mal einen Satz von meiner Seite aus machen, setzen, weil Dubai fühlt sich an vielen Stellen sehr künstlich an.
Ja, das stimmt. Ja.
Bedeutet, du hast jetzt hier eine Stadt, wo man sagt, hey, knapp 60 Jahre alt, vor 60 Jahren stand hier gar nichts und innerhalb von 60 Jahren ist das ganze Ding aufgestellt worden. Und ich war jetzt ein paar Mal hier und jedes Mal dachte ich so, ja, es ist schon alles ein bisschen shiny und alles ein bisschen too much. Und jetzt bin ich vom Typus her eher, ich liebe Geschichte, ich liebe Städte wie London, wie Rom. Also ich bin total gerne in Europa unterwegs. Ich liebe, wenn Dinge wirklich auch Wert und Tiefgang haben. Und man vermutet, dass wenn alles shiny ist, es wenig Wert dahinter ist. Mhm. Jetzt hatte ich gestern ein spannendes Gespräch mit jemandem, der sich mit Dubai etwas mehr auseinandergesetzt hat, auch mit der Geschichte. Und wir haben hier ein Konzept, welches... ich will das mal so sagen, neben vielen Dingen, die man kritisieren kann, auch politisch, wir haben hier einen weisen Herrscher und jetzt kommt das Krasseste. Ich habe heute morgens mit meinem Tourguide gesprochen. Mhm. Und der Tourguide sagt, er kommt aus Afrika und er sagt, weißt du was, müsste ich nochmal checken, Faktencheck, ist auch nicht, aber er sagt es so, Nigeria in Afrika hat mehr Öl als Dubai. Mhm. Aber weil sie keine Vision haben und keinen weisen Leader haben, kriegen sie diesen Scheiß nicht in Gold verwandelt. Ja. Und das Land ist immer noch in Armut. Und da sind wir jetzt auf dem Punkt. Ich fand diese zwei Sachen gut. Eine klare Vision. Und die haben hier sogar Dubai 2050, eine Vision für Dubai 2050.
Der Scheich heißt der Al-Maktoum.
Ja.
Na? Und ganz klar, er ist natürlich ein Stück weit auch ein Herrscher. Du sagst, es ist keine Demokratie. Absolut. So richtig hier. Ne? Dubai ist keine Demokratie. Aber es ist ein Herrscher, der im besten Wissen und Gewissen herrscht. Das heißt, wann ist ein Herrscher ein guter König oder wann ist es ein Diktator?
Ja.
Rein, ob er im Sinne des Volkes handelt oder in seinem eigenen Interesse, also ja, egozentrisch ist. Ja. Und das ist ja eigentlich die Differenz. Das heißt, Systeme sind ja per se nicht gut oder schlecht, sondern die Leute, die Systeme steuern, können gut oder schlecht sein.
Ja.
Oder auch gut oder schlecht gibt's ja eigentlich gar nicht, aber in, ja, sagen wir mal, in unserem Wertesystem, ja. Und er scheint jemand zu sein, der eine wirkliche Vision hat und ja, die Dinge dann auch umsetzt im besten, seinem besten Wissen und Gewissen, ja, im Sinne des Volkes.
Bevor wir jetzt eine Demokratie und was auch immer politisch werden, machen wir es ganz simpel. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist ja ein, ich nehme das Wort jetzt mal, obwohl es nicht so gemeint ist, ein Herrscher.
In seinem Ökosystem.
In seinem Unternehmenssystem. Ist ja der Leader, die Leaderin. Richtig. Und das fasziniert mich. Das ist der erste Punkt, den ich gerne machen möchte. Heute von dem Tourguide. Habe ich eine Vision für meine Company, die vielleicht sogar über mein Leben hinausgeht? Nachfolge etc. etc.
Ja.
Und, also habe ich eine Vision, und bin ich ein weiser Leader? Bin ich jemand, der weiß, das strategisch umzusetzen? Ich glaube, dass Dubai die Welthauptstadt wird.
Also ich glaube auch, weil er die Stadt führt wie ein CEO.
Ja, er führt, ja, sehr geiler Satz.
Also er führt die Stadt eher wie ein Unternehmen,
ja,
als wie ein Land.
Ja.
Oder
ja,
Dubai als Land oder als wie auch immer, als Emirat.
Ja.
Ne?
Ja.
Ist ja völlig egal, ist ja nur eine Frage der Skala.
Ja.
Und dementsprechend
sehr spannender Punkt.
Hat er auch in seinem Kopf, denke ich, schon seine Nachfolge. Und ein Unternehmer baut sein Unternehmen ja nicht für sich selbst, sondern einmal für die Kunden, mhm, und für den Nachfolger. Das heißt, ein gutes Unternehmen schafft Wert für mit seinen Produkten, aber auch intrinsischer Wert, dass das Unternehmen etwas wert ist. Ein Unternehmer baut Unternehmen und er baut ein Land.
Das ist ein schönes Beispiel. Also wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, ist Simon Sinek, der jetzt habe ich den Titel vergessen. Also es ist auf Deutsch übersetzt das unendliche Spiel von Simon Sinek.
Infinite Game.
Einer der besten Bücher, weil wenn wir zum Beispiel Nike anschauen,
dieses
Unternehmen wird noch in 100 Jahren bestehen, wenn sie keine großen Fehler machen, weil es nicht am CEO hängt, sondern weil es an der Philosophie hängt.
Business ist halt per se ein Infinite Game. Genauso, also der Punkt, Business zu machen, ist nicht im Business zu sein, sondern im Business zu bleiben. Genauso wie es nicht der Punkt von heiraten ist, zu heiraten, sondern verheiratet zu bleiben. Oder es ist auch nicht der Punkt, fit zu werden, sondern es ist der Punkt, fit zu bleiben.
Ist der Identitätswechsel.
An dem Punkt, wo du das verstanden hast, gehst du ganz anders ran, weil du hast dann einen sogenannten Infinite Time Horizon. Und dieser Infinite Time Horizon bedeutet, dass du unschlagbar wirst, weil du kannst niemanden schlagen, der nicht aufgibt.
Meine Frage an dich, Stefan. Wir reden jetzt über Vision, das ist so der erste Punkt, der auch mich total fasziniert, neben den Themen, die wir schon auch gesprochen haben. Jetzt hast du eine fette, fette Klinik, baust du dieses Jahr. Also hast du schon fast fertig. Und wir haben uns eben noch unterhalten, vor 10 Jahren hast du angefangen mit dem, was du so heute tust.
Ja.
Deine Mutter hat ja davor die Praxis gehabt, die hast du übernommen, etc.
Ja.
Wie, gib mir mal 1, 2, 3 Dinge, wie denkst du über Vision nach? Wie entwickelst du Visionen? Was ist, und auch vielleicht ist es konkreter, gibt es bald ein Implantzentrum Frankfurt von Helka geführt? Oder, also wie denkst du Vision, was sind die Fehler, die du vielleicht bei Vision gemacht hast und was waren die Wins, sodass du dieses Gebäude jetzt hingestellt hast? Was würdest du sagen?
Also ich gehe immer vom Verhalten der Menschen aus. Mhm. Also meine Vision, also einmal versuche ich mein eigenes Wertesystem zu matchen mit dem, was da draußen am Bedarf ist. Das heißt, ich schaue mir an, was braucht der Markt, was möchte der Markt? Also, oder wo denke ich, ist in 5 Jahren das Verhalten der Menschen? Also ich gucke mir das Verhalten von Menschen an.
Das ist schon schwer einzuschätzen.
Ja, super schwer einzuschätzen. Deswegen ist es ja auch ein schweres Spiel. Mhm. Also je weiter dein Time Horizon ist, umso besser sind die Entscheidungen, die du langfristig treffen kannst.
Mhm.
Und ich bewundere Leute wie von mir Steve Jobs, wie Elon Musk, die einen Time Horizon von 30 Jahren haben.
Mhm.
Mein Time Horizon ist ungefähr 5 bis 7 Jahre immer. Also ich gucke mir an, wie könnte in 5 bis 7 Jahren Zahnmedizin aussehen?
Also erster Punkt, den ich mitnehme, ist, lerne in 5 bis 7, am besten 10 Jahren Rhythmus denken zu können, weil das können die meisten nicht.
Ja.
Mir fällt es auch schwer.
Und deine echten Entscheidungen darauf zu basieren.
Ja.
Und zwar nicht dieses Short-Term Transactional Thinking, also dass du sagst, ich mache jetzt das und bekomme jetzt das zurück, sondern manchmal bedeutet eine Entscheidung, sozusagen, die in 10 Jahren geil ist, zu treffen, dass sie mich in einem Jahr Geld kostet oder in einem Jahr ultra viel ohne Return kostet, weil ich Infrastruktur aufbauen muss. Das Gebäude zum Beispiel ist ganz klar eine 7 bis 10 Jahres Entscheidung, weil am Anfang, ich hätte jetzt erstmal 3, 4 Jahre lang viel mehr Geld verdienen können, indem ich jetzt das optimiert hätte, was ich habe und ich könnte wahrscheinlich auch 3, 4 Jahre mehr Geld verdienen, indem ich jetzt zum Beispiel sage, ich hebe den Service-Level nicht nach da oben hin, weil wir werden viele Fehler machen, es wird uns richtig viel Geld kosten, aber trotzdem habe ich die tiefe Überzeugung, dass wenn wir jetzt das Geld, die Zeit und den Willen investieren, dass es in 7 bis 10 Jahren ein viel geileres Produkt gibt.
Das ist spannend. Wieder zurück zu Dubai kombiniert. Freunde von mir waren jetzt gestern bei der Expo, im Expo-Gelände. Warst du schon mal da beim Expo? Ich war doch noch nicht.
Heute gehe ich hin
aufs Festival.
Da wird keine Expo sein.
Guck dir das mal an. Und im Expo-Gelände, Dubai hatte, ich weiß nicht wann es war, vor ein paar Jahren war die Expo hier. Und in vielen Städten, auch in Deutschland, sind Expo-Gelände, das ist nicht in Hannover bei uns gewesen, sind Expo-Gelände leer. Ich weiß auch, glaube ich, in Portugal ist ein Gelände fast leer.
Ja, werden One-Time-Use gebaut, ne?
Und Dubai geht jetzt hin und baut daraus eine Stadt.
Ja.
Und da gibt es richtig krasse Projekte und das soll einer der ersten Städte werden ohne Autos. Autos komplett unter den Boden gesetzt. Und dann merkst du einfach, dass sie auf der einen Seite eine absolute Vision haben, 2050, das hat mir als auch der Fahrer gesagt, 2050 wollen sie die erste Stadt weltweit sein, die komplett aus erneuerbaren Energien die ganze Stadt speist. Und die haben halt richtige Seen an Solar in der Wüste aufgestellt. Und das ist das Spannende, weil man kommt hier hin und man nimmt erst so den Eindruck und sagt so, ja, hey, viel Verschwendung oder es ist alles oberflächlich aufgebaut. Aber diese Jungs, die haben wirklich ein Spektrum und eine Sichtweise. Und das ist das erste Mal, wo ich auch bei dieser Reise gerade merke, mein Blick von Dubai verändert sich. Und ich habe wieder Bock, eher mehr mal öfter nach Dubai zu fahren, um mich inspirieren zu lassen. Weil ein Punkt ist schon mal klar, wenn du groß denken möchtest, muss an Orte, wo groß gedacht wird.
Ja, ja.
Und bei aller Kritik und bei allen Dingen, wo ich auch manchmal sage, boah, da freue ich mich wieder auf eine europäische Stadt mit ein bisschen mehr History. Und wobei das hier auch viel History hat.
Aber schau mal, New York zum Beispiel.
Ja.
New York war in den 30er, 20er Jahren oder vielleicht auch 1900 schon eigentlich das, was Dubai jetzt ist. Ultra high level. Mhm. Es waren die ersten Wolkenkratzer. Es war nicht besonders nachhaltig. Mhm. Es hat erstmal mit ganz viel Chaos angefangen, mit Verschwendung, mit all dem. Also, und Europa war ja auch irgendwann mal so. Rom, ja, war auch mal so. Das heißt, jede Stadt ihrer Zeit, die extrem nach oben geschossen ist, war zu einer Zeit erstmal verpönt. Mhm. Ja, was hat Babylon gedacht über Rom? Mhm. Ja, oder was hat dann irgendwann Rom gedacht über Paris? Was hat dann Paris über London gedacht? Was hat dann London über New York gedacht? Mhm. Was denkt vielleicht jetzt New York über Dubai? Ich glaube, dass das, was hier gerade geschaffen wird, schon gekommen ist, um zu bleiben. Ob es jetzt wirklich die Weltstadt wird oder ob das Singapur wird oder ob das vielleicht sogar Mumbai wird, ist schwer zu sagen, weil es viel zu dynamisch ist. Aber also, ich glaube, es hat eine gute Chance, das zu werden.
Genau, also ich glaube, dass New York ein Vergleich wert ist. Und auf der anderen Seite muss man auch schauen, dass New York bis heute es nicht geschafft hat, wirklich eine, also aus meiner Sicht, wenn man jetzt New York anschaut, es geht vor die Hunde gerade. Aber wenn wir diesen Punkt mal nehmen und sagen, Dubai geht halt hin und mit Kraft einer schnellen Entscheidung und sie holen sich die besten Experten. Und das ist für mich der zweite Aspekt, wenn wir unternehmerisch denken. Dubai geht halt los und reist um die gesamte Welt, um alle Experten hier zu sammeln. Und jetzt muss man eins sagen, hier war früher ein Loch, es war Wüste. Und hinzugehen und zu sagen, jetzt kommt es zu meinem Thema, eine Business Pitch, eine Invitation rauszugeben, Leute, hier in der Wüste im Loch entsteht die Hauptstadt der Welt. Würde alle sagen, hey, auf gar keinen Fall in der Wüste. Und heute merkt man, wenn man durch die Dubai Mall geht, einer der größten Malls der Welt, alle Läden, die du mal im Internet gesehen hast, wollen ihren Store da drin haben. Also ich nehme mit, das erste ist für mich, macht den Unterschied zwischen Nigeria und Dubai. Nigeria hat mehr Öl, aber Dubai weiß durch Vision und durch einen weisen Leader, der fürs Volk denkt.
Und durch geiles Marketing.
Durch geiles Marketing, ja. Der setzt das hier um. Und das zweite für mich ist ganz klar, wer sich nicht zu schade ist, die Experten zu holen und weiß, sie mit einer Vision zu greifen, der holt sich die spannenden Menschen hierher. Und Dubai weiß auch vom Marketing her, für was sie stehen. Sie stehen nicht für die geschichtsreichste Stadt der Welt oder was auch immer. Soll sie sagen, wenn du an Business denkst, wenn du an Zukunft denkst, musst du an Dubai denken. Und jetzt kommt ein Punkt, unterschätzen viele, Dubai ist mit einer der wenigen Orte der Welt, wo du von hier aus überall hinfliegen kannst.
Ja, der Flughafen ist extrem geil vernetzt.
Super, ne? Strategisch. Du kannst von hier nach L.A., du kannst von nach Sydney, du kannst nach Tokio, alles in one take. Und das ist jetzt der dritte Gedanke, den ich gerne aufmachen möchte.
Warte, ganz kurz vorher.
Ja, bitte.
Wieder eine Parallele zu New York. Mhm. Überleg mal, was ist in den 30er Jahren passiert? Mhm. Wo sind die ganzen Experten hingegangen? Vor allem aus Deutschland, aufgrund des Holocausts. Mhm. Alle in die USA. Mhm. Alle in die USA. Mhm. Die ganzen Entwicklungen, die technologischen Dinge sind dann dort entstanden. Ne? Wäre das nicht passiert, wäre die Atombombe in Deutschland entwickelt worden. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Ja? Mhm. Oppenheimer, die sind alle rübergegangen. Dann hast du natürlich das Thema gehabt, dass die ganzen Unternehmen viel, viel bessere Bedingungen gehabt haben in den USA. Und jetzt haben sie bessere Bedingungen hier. Wenn du als deutscher Unternehmer oder als Tech-Unternehmer, dann gründest du doch nicht in Europa. Das würdest du niemals tun. Du gehst in die USA, du gehst nach China oder du gehst vielleicht nach Dubai, wo die Steuern niedriger sind, wo du als Unternehmer willkommen geheißen wirst, indem du ein gutes Umfeld, geiles Talent, ja, hier ist auch massives Talent auf einem Platz. Wenn du ein Tech-Unternehmen hast, willst du die besten Leute bei dir haben. Ist zwar nicht mehr ganz so schlimm wie vor 30, 40 Jahren, du kannst viel remote machen, aber High-Performance entsteht in Teams, die sich gegenseitig eben cultural, ne? Also da sind wir wieder beim Thema Kultur. Kultur entsteht halt nicht über Zoom, sondern Kultur entsteht, indem du hier auch geil essen gehst, indem du mit den Leuten vielleicht auch mal eine Party machst und dir gegenüber sitzt. Und das alles hast du hier in Dubai plus das Geld.
Das heißt, was ich für mich mitnehme, ist auch von Dubai jetzt, ich meine, ich war letztes Jahr in Osteuropa unterwegs, in Tallinn. Mhm. Eine super unterschätzte Stadt aus meiner Sicht, eine der ältesten Städte auch in Europa. Und Tallinn hat auch eine ganz große Startup-Szene. Und der Punkt ist einfach, hat deine Stadt eine Identität, dann zieht es diese Menschen doch an. Es gibt einen schönen Satz von meinem Mentor, Identität schafft Identifikation. Und das merkst halt, dass, das glaube ich auch, warum in Deutschland so der Hate ist, Dubai zieht eine bestimmte Art von schnell, höher, größer, weiter Mentalität an. Und weil wir ein falsches Verständnis von schneller, größer, weiter haben, verurteilen wir das so ein bisschen. Fakt ist aber, zum Beispiel, mein großes Vorbild ist Columbus. Der hatte eine Mentalität von, ich möchte die Welt erobern, ich möchte große Dinge schaffen, ich möchte wissen, wie es am Rande der Welt aussieht. Und der ist halt losgezogen. Und wenn du ganz viele Menschen anziehst in Dubai zum Beispiel, die alle höher, schneller weiterdenken, ja, die Kehrseite ist oft superficial, kann es sein. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich hier eine Atmosphäre, und da berichten auch Freunde von mir, die hier leben, wo du sagst, jeder Business-Lunch vernetzt dich weltweit, weil du wirklich zentrale Menschen hier am Ort hast. Ja. Und deswegen ist die Einladung an dich als Unternehmer, als Unternehmerin, welche Identität hat dein Unternehmen, ist die sehr, sehr klar, weil dementsprechend werden Menschen sich angezogen fühlen und Freunde aus ihrem Freundeskreis, die ähnlich ticken, auch sagen, geh lieber in das Unternehmen, weil hier werden diese oder diese Identität gelebt. Das heißt, wir brauchen Vision, wir brauchen weise Führung, um erfolgreich zu sein, wir brauchen Identität. Haben wir irgendwas vergessen aus den Inspirationen von Dubai?
Was ja, also zum Abschluss. Also vielleicht ein, zwei kritische Worte noch, wo man jetzt einfach mal sagen muss, okay, es gibt ein paar Sachen, die sind natürlich hier kritisch zu sehen. Und wir sind ja hier, um die besten Dinge für uns wieder zurückzunehmen, weil wir werden kein zweites Dubai in Deutschland aufbauen. Das ist Fakt, ne? Es wird einfach aufgrund der rechtlichen Lage nicht so sein wie hier in Dubai und aufgrund des Wetters schon mal gar nicht. Was man natürlich hier sieht, ist natürlich das Thema Energie, ist natürlich kritisch zu sehen, ne? Hier wird natürlich extrem viel, was man natürlich sieht, an, ich sag mal, CO2-Ausstoß produziert. Ne? Das heißt, der Footprint dieser Stadt ist immens.
Was ich gehört habe, das fand ich auch spannend. Hier sind halt die Klimaanlagen im Sommer und bei uns sind es die Heizungen. Ne? Natürlich kann man das nicht gegensetzen,
ja.
Aber das ist schon ein spannender Punkt für uns. Wir sehen die Klimaanlagen, aber wir sehen unsere Heizungen nicht.
Ja, ich rede gar nicht von den Klimaanlagen, weil die brauchst du ja definitiv, sonst kannst du nicht schlafen.
Ja.
Also es geht über das, es geht eigentlich um das, worüber hinaus, das, also es geht um das, was darüber hinausgeht. Es könnten halt mehr Elektroautos hier fahren, tun auch ein paar. Ja. Ne, stattdessen sind die dicken V8 hier, weil der Sprit eben so günstig ist. Das heißt, wenn du das Environment schaffst, passen sich die Menschen automatisch an. Wenn Sprit günstig ist, holen sich die Leute den V8. Das ist so. Sobald Elektroenergie günstiger wird, geht die Revolution automatisch vonstatten, weil die Leute einfach Geld sparen wollen.
Ja.
Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Herausforderung für Dubai in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird, nachhaltiger zu werden, wenn die das schaffen. Und ich sehe so die ersten Anfänge davon. Ne? Es soll ja hier eine nachhaltige Stadt entstehen, die sich sozusagen mit Zero Emission quasi über Wasser hält. Und das ist so ein Pilotprojekt. Und das werden die dann vielleicht auch irgendwann ausrollen auf weitere größere Gebiete.
Ja.
Das würde ich mir sehr wünschen. Wenn die das schaffen, dann ist es mega geil. Bis dahin, gut, ne, muss man diesen einen Punkt entweder ausblenden oder zumindest zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, so möchte ich vielleicht nicht sein. Aber ja, New York war in den 30er Jahren ebenso eine Schmutzschleuder, ne, mit seinen Kohlekraftwerken und all dem.
Es gibt eine Sache, die ist für mich schwer einzuordnen. Aber die Realität ist einfach, wenn du hier in ein Taxi steigst, wird ein Inder oder ein Pakistaner zu 99% dich fahren. Und wenn du mit den Jungs dich unterhältst und ich unterhalte mich jedes Mal mit ihnen, dann frage ich immer, wie lange sitzt du schon hier? Und mein Taxifahrer ist jetzt schon 16 Jahre hier. Und was bedeutet 16 Jahre? 16 Jahre bedeutet, du bist ein Jahr hier und für einen Monat siehst du deine Familie in Indien oder in Pakistan oder Sri Lanka und bist dann wieder 11 Monate hier in Dubai. Diese Stadt, das war auch schon vor 10 Jahren so, diese Stadt ist aufgebaut von Millionen, in diesem Fall Inder und Pakistaner, ganz viele.
Günstige Arbeitskräfte, ne?
Und das ist so ein Thema, wenn man sich das anschaut. Meine Frage, die ich nicht beantworten kann, ist, kann man so eine Stadt aufbauen unter menschenwürdigen Verhältnissen? Das ist für mich eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Dieser Wachstum, dieser Rise, da mag ich Deutschland doch nochmal in verschiedenen Spuren wesentlich mehr.
Ja.
Weil wir auf andere Dinge einfach mal Wert legen und achten. Aber hier, also die Menschen, wir haben eine Einladung, sie werden ja nicht gezwungen, werden ja nicht hierher geholt. Und trotzdem fühlt sich das so ein bisschen an, wo du, weißt du, du steigst ins Taxi rein und fährst zu deinem Hotel und denkst dir einfach so, das sind jetzt 5 Minuten, die ihr zusammen verbringt, oder 15 Minuten. Aber es erinnert dich nochmal, wie gut du es eigentlich hast.
Ja. Und aber guck mal nach Deutschland. Wir haben jetzt den Fachkräftemangel.
Ja.
Warum haben wir den Fachkräftemangel? Weil wir einfach zu wenig Leute haben, die von der Demografie her im Arbeitsmarkt sind. Und wir haben aber zu viel zu tun. Dubai löst dieses Problem. Die hätten auch einen Fachkräftemangel, theoretisch, wenn sie diese ganzen Leute nicht reinholen würden.
Ja.
Jetzt ist es so, du opferst natürlich Geschwindigkeit, sobald du die Löhne anhebst. Weil dadurch bleibt weniger Marge, dadurch können die Unternehmen weniger stark wachsen. Also das heißt, die Marge würde dann sozusagen aufgeteilt auf die Arbeitskräfte. Und damit wachsen Unternehmen langsamer. Irgendwann wird das wahrscheinlich in Dubai so kommen. Das heißt, momentan ist Dubai so ein bisschen wie das moderne Ägypten. Ja, da bauen ganz, ganz viele mit Niedriglohn die Pyramiden auf.
Ich weiß nicht, ob Sklaven das richtige Wort ist.
Nein, Sklaven natürlich
aber,
nicht.
Aber der Vergleich, aber lass mich den Punkt da gerne zu Ende führen, wenn ich darf. Die Kohle reicht ja, weil sie das der Familie schicken.
Genau,
es ist immer noch besser. Und die Familie in Indien die Kohle hat. Aber es ist ein Gefühl, mit dem ich immer noch nicht klarkomme.
Ja.
Das ist für mich immer noch ein Gefühl, mit dem ich einfach nicht klarkomme, was mich innerlich immer noch echt bewegt, wenn ich hier unterwegs bin, wenn du die Servicekräfte siehst, wenn du hier, also, ich würde nicht sagen, das ist eine Schere zwischen Arm und Reich, es sind einfach zwei Welten, die hier stehen.
Also richtig, das ist Kapitalismus eigentlich pur.
Absolut.
eigentlich ist Dubai kapitalistischer als Deutschland. Ja. Weil Deutschland hat den Sozialismus mit drin und dementsprechend Mindestlohn. Ja. Das wird es hier wahrscheinlich eher nicht geben.
Nee.
Und dementsprechend kaufst du dir ethische Werte ein Stück weit ein und opferst dafür auf der anderen Seite das Wachstum. Ja. Ein Stück weit. So ist das nun mal.
Und deswegen in der Hinsicht, das ist für mich ein ganz, ganz großer Stein in meinem Fuß, wenn ich hier durchlaufe und ich dann immer wieder innerlich merke, ja, es gibt einige Dinge, die man hier genießen kann, einige Dinge, die mich inspirieren und wo ich auf der anderen Seite sage, boah, ist der Preis nicht so hoch, den der ein oder andere hier zahlen muss oder in dem diese Stadt zahlt und Menschen einlädt und ausnutzt, dass andere Menschen einfach nicht auf der Sonnenseite des Lebens geküsst sind und für wenig Geld hier arbeiten, weil sie ihre Familie damit ernähren. Das werden wir in diesem Podcast nicht klären, aber es ist für mich einer der wichtigsten Punkte, die ich hier erlebe, wo ich sage, es ist etwas, was mich bewegt.
Aber das ist doch ein mega spannender Aufruf, vielleicht mal an die Leute, die das Interview jetzt bis zum Ende geschaut haben. Schreib doch mal in die Kommentare unten rein. Wie siehst du Dubai? Was sind so deine Pros? Was sind so deine Cons? Würdest du hinfahren? Würdest du nicht hinfahren? Aus reinem Prinzip. Ist mega spannend. Was man sagen muss, es ist mega sicher hier. Du kannst natürlich, wenn du das einmal machst, hier super viel erleben. Nimm dir genug Zeit. Mindestens eine Woche. Wahrscheinlich besser mehr.
Diese Kurve nochmal bitte nehmen. Die finde ich jetzt geil. Lass uns diese Kurve nochmal nehmen. Also,
gerne.
Aufruf, schreibt es gerne rein.
Ja.
Aber etwas, was ich immer wieder höre in Deutschland, dass Frauen sagen, Robert, ich würde gerne in Dubai leben, weil es einer der sichersten Länder der Welt ist.
Da gibt es ja sogar Frauentaxis. Das heißt, die werden von Frauen gefahren, dürfen nur Frauen einsteigen. Ist krass. Also ist wirklich von der Sicherheit her.
Es gibt Leute, die gehen in Dubai Mall, da gibt es Videos zu, die legen ihre Rolex hin, die legen ihr Handy hin, gehen 2 Stunden einmal um die Dubai Mall und dann ist die immer noch da.
Ja.
Also das sind so ein paar Aspekte, wo man sagen kann, hier wird halt sehr krass durchgegriffen.
Ja.
Wenn jemand ein Vergehen begeht. Und in dem Sinne, wenn wir das mal so abschließen, also was ich lerne ist, ich werde nochmal ganz stark über meine Vision nachdenken. Ich dachte, ich habe viel drüber nachgedacht, aber ich werde nochmal viel über meine Vision, über strategische Entscheidungen. Auch du inspirierst mich da absolut, hinzugehen, zu sagen, was sind die strategischen Entscheidungen in 10 Jahren und vielleicht mache ich jetzt 2, 3 Jahre, gab ich tiefe Löcher und es ist sehr dreckig in meinem Business, aber ich möchte ein Fundament gießen.
Ja.
Ich nehme mit das Thema, geht es allen wirklich dabei gut? Ist das vertretbar für mich als Robert Steffen? Das kann nur jeder für sich persönlich entscheiden.
Ja.
Ich nehme mit, welche Kommunikation führst du? Stichwort hier Service. Welche Kommunikation führst du, damit ich in deine Unternehmenswelt eintauche und sage, hey, ich spüre ganz genau, ich bin bei dem Zahnarzt, ich bin bei der Zahnärztin oder ich bin bei dem Unternehmen, das nehme ich mit. Es bewegt mich und ich werde nächstes Jahr wieder hier sein, so wie es aussieht. Ich werde jetzt öfter hierher kommen, auch beruflich.
Ja, dann treffen wir uns nächstes Jahr wieder.
Und ich glaube, dass jeder mal nach Dubai sollte. Um sich das anzuschauen. Was ist so dein letzter Schlusssatz?
Ja, ich kann euch auch nur ermutigen. Viele hören ja einfach, dass man hier, was weiß ich, wenn man irgendwo auf der Straße irgendwie eine falsche Bewegung macht, irgendwie verhaftet wird. Das ist überhaupt nicht so. Ja, wenn du dich an die Regeln hältst und die Regeln sind ein bisschen strenger als in Deutschland, sagen wir mal. Ne? Gerade so, wenn du das respektierst, die Kultur und vor allem auch die Religion, dann bist du hier super fein und vor allem ist es ein absoluter Melting Pot.
Ja.
Es ist nicht so, dass hier 80% irgendwelche Scheichs rumlaufen, die machen vielleicht 10% aus, 15%. Dann hast du ganz viele Inder, du hast ganz viele Russen, du hast viele Europäer, du hast ein paar Amerikaner. Das heißt, es ist, glaube ich, mit das multikultigste Land, Stadt, die ich je gesehen habe und super sicher. Also mach es. Du kannst hier auch für nicht für einen schmalen Euro, das kann man nicht sagen, aber für einen mittleren Euro, wenn du sagst, du musst nicht unbedingt zentral Downtown direkt am Burj Khalifa wohnen, dann kannst du ja auch einigermaßen gut klarkommen. Mach es einfach mal, es ist echt eine Erfahrung wert. In einer
alten City kannst du leben, das ist sehr günstig.
Ja, genau. Also ist ähnlich wie in den USA. Ne? Wenn du direkt in New York wohnen willst, ist es super teuer. Wenn du ein bisschen rausgehst und du gehst vielleicht nicht in die 5-Sterne-Restaurants, sondern gehst in und trotzdem gut, in etwas außerhalb gelegene Restaurants kannst du hier vielleicht zum 1,5-fachen Preis, wie wo du in Mallorca Urlaub machst, Urlaub machen.
Gut.
Cool. In dem Sinne, ich hoffe, das Interview hat euch ein bisschen gefallen und hat euch Mehrwert geboten. Wenn ja, liked uns, folgt uns, folgt Robert, folgt uns für mehr Content aus den Bereichen, ja, sag ich mal, Rhetorik, Kommunikation oder aus dem Bereich Unternehmertum und wie du erfolgreicher wirst als Zahnarzt oder auch Kleinunternehmer. In dem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und wir werden jetzt ein bisschen unseren Kaffee austrinken und sagen Tschüss.